Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind Frederik Bauerfeind sowie unser Experte Michael Schön. Viel Spaß.
Hallo Frederik.
Hallo Michael.
Für alle Zuhörer, ich bin Michael von Die Dranbleiber, eine Firma von Krauss und Partner. Mir gegenüber sitzt Frederik Bauerfeind, Gründer und Geschäftsführer von We Build AI aus Köln. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung und schön, dass ich da sein darf.
Frederik, meine ich jetzt gar nicht allzu kritisch. Bevor wir anfangen, die Entwicklungen im KI-Markt, die sind alle sehr, sehr schnell. Und ich würde nur gern sicher gehen, dass ich mit einem Mensch rede, weil das weiß man heutzutage nicht, könnte ja auch eine KI-Folge sein. Und ich habe hier mal einen Capture mitgebracht. Wenn du so nett wärst und mal kurz auf die Traffic Lights zeigen könntest, dass ich sicher sein kann, dass du auch ein Mensch bist.
Ja, also hier sind die Ampeln.
Ja. Hast du, glaube ich, da eins vergessen? Guck mal.
Nee.
Okay, gut.
Tatsächlich das passt. Nicht, weil du hast ja gesagt Lights, ne? Also ich habe nur auf die Lichter gezeigt.
Wenn du auch dann hier gerade nochmal die Boote...
Hier ist ein Boot,
ja.
Da ist ein Boot, hier ist ein Boot. Mhm. Und das war's, glaube ich. Aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass ich bei diesen Aufgaben immer total schlecht bin, ne? Also
Ich konnte es ja sehen. ist gut. Ich habe das von einem Podcast geklaut, wo Mark Zuckerberg interviewt wurde und dachte mir, man weiß heutzutage nicht mehr. Und das ist so schön. Jetzt können wir auch offiziell starten,
wunderbar,
dass du auch ein Mensch bist. Frederik, warum sitzen wir hier? Vielleicht eine ganz lustige Geschichte. Angefangen hat das ja, dass du uns angeschrieben hast, ob wir ein Offsite von dir moderieren können. Und beim Kennenlernen ist uns aufgefallen, irgendwie, wir beraten Unternehmen, wir stolpern über die gleichen Themen und haben aber unterschiedliche, wie soll man sagen, Einstiegspunkte, wo wir Kunden beraten. Aber vieles von dem, was wir machen, kam uns irgendwie bekannt vor, ja. Nur anders, ne?
Ja, es war tatsächlich spannend, weil ich bin dieses Jahr mit meiner Firma gestartet und wir sind relativ stark gewachsen und ich dachte dann, hey, wir müssen eigentlich mal ein bisschen outzoomen und mal challengen, was wir da jetzt die letzten 9 Monate überhaupt gezaubert haben. Und ja, in der Tat, ich glaube, die Challenges sind relativ nah beieinander. Es ist so die Situation, man kann das so vergleichen, wie vor 20 Jahren, als Word und Excel eingeführt worden ist in Unternehmen. Und deshalb ist es bei uns auch ein sehr großes Change-Thema einfach und dann auch tatsächlich eine Transformation in den Unternehmen und die müssen wir aktiv begleiten. Und da haben wir sehr gute Schnittmengen.
Dann helfen wir mal, also ich habe auch dieses ganze Thema KI, also man kann ja fast nicht mehr nicht drüber lesen oder was drüber hören. Ich würde mich jetzt als Laie bezeichnen, obwohl ich es viel benutze. Für mich ist KI ChatGPT, Google Gemini, Claude oder was auch immer. Was ist das? Was ist KI für dich, also als Experte?
Ja, ist eine spannende Frage. Ich sitze häufig in Workshops und dann wird erstmal eine halbe Stunde über AI gesprochen. Dann stelle ich mal die Frage, was ist für euch AI? Und dann stellt sich genau dieses Bild heraus. Eigentlich ist es nur ChatGPT. Also im Grunde genommen haben wir klassische Algorithmen, die wir so in der Softwareentwicklung von früher noch kennen oder auch von heute. Also so If-Else-Bedingungen. Die fallen nicht unter AI. Bei denen denken aber auch viele schon an AI, also so klassische Softwareentwicklungsprodukte. Und dann gibt es im Grunde genommen den AI-Part und der clustert sich eigentlich aus vier Bereichen. Also Machine Learning, Deep Learning, neuronale Netzwerke und dann halt auch Gen-AI. Und da muss man auch an der Stelle sagen, dass Gen-AI eigentlich aus den Teilbereichen schöpft. Also ein ChatGPT ist ein Pre-Trained Model an der Stelle, ist ein bisschen technisch, aber dafür steht auch das GPT in ChatGPT, nämlich Generative Pre-Trained Model.
Ah, okay. Ja,
also Transformer Model an der Stelle, also das T in GPT. Das heißt, wir haben ein Pre-Trained Modell, was ein neuronales Netzwerk am Ende des Tages darstellt. Sowas könnte man auch selber entwickeln. Ne? Also wenn wir
Jetzt nicht, aber
du nicht. Nee. Aber das heißt, wir sprechen eigentlich bei den Unternehmen gerade, wenn wir um AI handeln, eigentlich um ein größeres Themenfeld als nur Gen-AI, nämlich Machine Learning-Algorithmen, die uns beispielsweise in der prädiktiven Analyse von Themen, also Forecasting-Sachen hilft, zum Beispiel Natural Language Processing, um eine Semantik von einer Sprache zu analysieren. Und da wird relativ wenig drüber gesprochen, leider, weil das ist eigentlich das Themengebiet, wo viel hintersteckt, wo man viel für Unternehmen auch machen kann.
Was ist da aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung so das größte Missverständnis? Also wenn ich meine Kunden höre, alle, wie gesagt, alle denken an ChatGPT und die meisten Unternehmen machen ein eigenes GPT irgendwie. Viele Unternehmen, also vor allem wachsender Mittelstand, die hören, alle machen da irgendwas, jetzt muss ich auch irgendwas machen. Mhm. Schnell so einen Agenten oder so, ne, kann man jetzt ja mal schnell umsetzen, dann kann man alles über diesen KI-Agenten machen lassen. Klingt für mich immer so, ja, so ein Quick-Fix für ein sehr kompliziertes Problem. Ja. Was ist denn da aus deiner Sicht das größte Missverständnis oder Fehlwahrnehmung, was dieses KI-Thema angeht?
Ja, ich glaube, das geht schon in so eine Richtung, die wir gerade angesprochen haben. Ich glaube, das kann man daran ja festmachen, dass Gen AI das ganze Thema greifbar macht. Also in dem Moment, wo wir mit einem Large Language Model über einen Chatbot interagieren, nämlich ChatGPT dann am Ende des Tages, ist das Ganze sehr greifbar für uns und dann checken die Leute das. Und das ist dann auch diese Seite, wo Leute Sicherheit sehen und sich dann in diesem Sicherheitsbereich befinden und auch da sich bewegen wollen. Die Bereiche Machine Learning, wo es dann beispielsweise um Forecasting geht, sind nicht so stark greifbar. Das heißt, wir betrachten dieses Feld dann auch nicht. Das hat so ein bisschen, mit wem spreche ich am Ende, Psychologie zu tun, ne? Also Sicherheitsempfinden. Ich spreche ungern über Themen, wo ich mir unsicher bin. Und das ist auch ein sehr komplexes Feld am Ende, ne? Muss man auch an der Stelle sagen. Ich glaube, die Missverständnisse, die gerade da sind, liegen auch an der Flut an Informationen. Wenn wir jetzt alleine, wenn ich deinem einminütigen Satz verfolge, merke ich, dass du so viel LinkedIn gelesen hast.
Möglich.
Möglich. Sehr viel Content konsumiert hast, der, sag ich mal, wenig valide ist. Und ja, da merkt man, glaube ich, auch, dass für viele einfach diese Instanz fehlt. Was ist denn jetzt überhaupt valide? Und was kann ich auch für mein Unternehmen nutzen? Ne? Und wie gehe ich überhaupt das Thema an? Also, viele kommen da von der Technikbrille. Ich komme gar nicht von der Technikbrille. Ich sage immer erstmal, was ist dein Problem? Und dann können wir uns entscheiden, ob Softwareentwicklung der Weg ist, Machine Learning oder die Nutzung von LLMs. Aber das ist, glaube ich, die Kombination. Also viele Informationen, Massen an Informationen und zum anderen halt kein sauberes technisches Wissen.
Und wie geht man jetzt daran? Also wie gesagt, viele Kunden, die ich habe, die hören das dann und sagen, ich muss da jetzt was machen.
Ja.
So, was für Anfragen kriegst du da, beziehungsweise wie gehst du daran? Was für Fragen stellst du am Anfang?
Ja. Also ich kriege viele Anfragen in so eine Richtung, wie du die gerade eben beschrieben hast. Wir brauchen einen AI-Agent, wir brauchen ein LLM, wir brauchen vielleicht ein eigengehostetes GPT oder sowas. Ne? Und ich stelle dann immer erstmal die Frage, warum? Also warum braucht ihr das überhaupt? Das machen wir über Workshop-Formate, wo wir auch versuchen, die Prozesse von den Teams erstmal zu skizzieren. Das ist ganz witzig, weil die meisten Teams können ihre Prozesse nicht skizzieren. Die wissen nicht, was sie für eine Wertschöpfung auf die Unternehmensziele haben. Und von dort aus identifizieren wir dann halt Cases oder auch Teilprozesse, wo es sinnvoll ist, diese zu automatisieren, ne? Also sehr Use-Case-getrieben, sehr Value-getrieben, weil ansonsten bringt uns die ganze Kiste nichts, weil dann setzen wir irgendwas technisch um und niemand nutzt es und ist am Problem, am Menschen vorbei. Ja.
Klingt so, als ob viele dann erstmal Hausaufgaben machen müssen?
Ich glaube ja. Ich glaube, das muss auch integrierter passieren. Ne? Also die Restschuld, die da ist in vielen Unternehmen, die ist definitiv da und die muss man angehen. Man sollte aber auch den Blick der neuen Möglichkeiten offen haben. Ne? Also wenn ich jetzt einfach nur Prozesse dokumentiere und dann denke, ich mache sie jetzt besser, ich weiß aber gar nicht, wie. Ne? Also wie kriege ich denn diesen Twist hin und diesen wirklichen Change hin von Ist-Prozesse, die teilweise 20 Jahre alt sind, hinzu, wir denken das jetzt AI first oder auch mal moderner. Ne?
Wie ist da deine Erfahrung, was die, also Transformation ist ja und Change-Begleitung ist ja quasi unsere Überschrift. Am Ende machen es ja Menschen, die setzen dann ja irgendwas um. Inwiefern sind die meisten Menschen in den Unternehmen, die du kennengelernt hast, da Förderer oder Hinderer oder wie?
Es gibt wenig Förderer. Es gibt auch viele, die dann sagen, wir brauchen jetzt AI. Ich sage immer, ihr müsst es mitdenken, ja, weil viele denken immer, man setzt AI ein und dann braucht man keine Menschen mehr. das ist ein Gedanke, den man vielleicht in 2-3 Jahren nochmal aufgreifen kann. Heute braucht es Menschen, heute braucht es auch am Ende Mitarbeitende, die entweder AI implementieren und sich selber ein bisschen wegrationalisieren am Ende des Tages. Mhm. Oder man denkt das auch zentrierter miteinander, ne? Also vernetzter einfach. Also ja. Deshalb ist es sehr wichtig, das mitzudenken und die Leute auch mit an die Hand zu nehmen. Mhm.
Was überrascht dich denn bei den Projekten, die du hast, am meisten? Also wenn du, kenne ich ja von uns auch, du kriegst eine Anfrage, irgendwas soll besser werden, denkst du, okay, verstanden, dann gehst du rein und dann denkst du dir, oha, das ist ja ein ganz anderes Thema hier.
Ja. Ja, ich glaube, was mich immer wieder überrascht, ist, wie krass die technischen Schulden sind, die Unternehmen haben. Also
was ist eine technische Schuld?
Wenn ich Systeme über 20 Jahre hinweg nicht anpasse, nicht verbessere, Dinge schlecht maintaine, ne, also auch Datenpflege und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, da schlagen sich die Kunden die Hände über dem Kopf zusammen und auch ich. Und das ist aber auch ein Teil des Change- und Transformationsprozesses eines Unternehmens. Ne? Natürlich auf technischer Ebene. Aber wenn ich es verdaddelt habe, die Leute mitzunehmen in ein neues System, ne? In neue Muster, in neue Technologien, in neue methodische Vorgänge, ne? Organisationsstrukturwechsel. Ja, wer ownt denn jetzt überhaupt dieses eine System? Ne? Dann habe ich genau das, nämlich Restschuld. Mhm. Und da ist, frage ich mich auch, wie sehr habt ihr damit zu tun? Habt ihr da in die Richtung schon mal irgendwie Projekte gehabt, die sowas bedient haben?
Die Standardantwort wäre, ja, ja, klar. Aber, ne, aber das ist alles so komplex und verworren und das eine System baut auf dem anderen auf und dann gibt es noch irgendein Legacy und es wurde dann damit verknüpft und so. Können wir gar nicht anpacken.
Ja.
Geht gar nicht. Ist viel zu kompliziert.
Kommt von der Kundenseite dann quasi. Okay. Ja, das ist spannend, weil ich habe immer wieder das Gefühl, dass es eigentlich geht, ne? Also man könnte es anpassen, auch technischer Natur ist vieles möglich. Ich glaube, man muss es halt machen. Ne? Und dann fängt halt dieses, ich weiß nicht, ob du dieses Spider-Man-Meme kennst, wo alle gegenseitig aufeinander zeigen.
Natürlich, ich bin ein Kind der Memes, ja klar.
Ja, und dann auch so eine Cover-Your-Ass-Sache kommt, wo dann alle eher so sagen, boah, soll nicht mein Bier sein, wenn wir jetzt die Migration machen. Ne? Also da fallen dann halt auch so Aussagen, ja, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, dann halte ich halt auch meinen Arsch dafür hin.
Ja, ja.
Und die Entscheidung will halt dann häufig niemand treffen. Ne?
Die größte German Angst ist ja Datenschutz, DSGVO. Also ich konfrontiere dich mal mit den Kundenbedenken, die ich so höre, ne, wenn es um das KI-Thema geht. Das ist ja quasi so die absolut letzte Bastion. Ne? Also alles verstanden, was du sagst, finde ich gut, würde ich gern machen, aber der Datenschutz geht auch nicht.
Sag ich dir, ist ein technisches Problem. Du hast nicht verstanden, wie man es löst. Also du kannst LLM-Systeme auf deinen eigenen Servern hosten, wenn du willst. Du kannst Systeme implementieren, die personenbezogene Daten quasi rauslöschen. Du kannst das Ganze so weit abriegeln, dass da gar keine Dokumente hochgeladen werden können. Also du kannst es technisch so abriegeln, wie du willst. Ist am Ende eine Wollensfrage, die ich dann immer stelle. Und ja, Datenschutz ist sehr wichtig und auch DSGVO. Ich bin auch ein Freund davon, was übrigens auch in der DSGVO steht, ist ja, dass man vermeiden sollte, personenbezogene Daten in Systeme einzuspielen. Das wissen ja wenige gar nicht. Mhm. Da bin ich auch ein Freund davon, ne? Also versucht eigentlich, personenbezogene Daten aus Systemen rauszuhalten. Ne? Die Vermeidung, die hilft ja schon an der Stelle. Alles, was da an Ausreden kommt, kann man relativ schnell zunichte machen. Ja.
Spannend, okay.
Und noch ein weiterer Twist dazu. Eigentlich 80-90% der Unternehmen, die wir beraten und beraten haben, sind in der Microsoft Azure Cloud unterwegs. Warum? Weil sie Office 365 nutzen. Mhm. Das heißt, wenn du die Office-Applikation nutzt, bist du so oder so in der Azure Cloud. Und dann stelle ich mal die Frage, Freunde, ihr habt doch da eure PowerPoints in OneDrive liegen. Warum darf ich dann nicht Copilot nutzen, wenn das in derselben Cloud liegt? Ne? Also
Wenn du das so sagst, klingt das so nachvollziehbar. Aber wie gesagt, du hast ja, es hören ja vielleicht auch die ein oder anderen Leute zu, die eben keine, also für die IT einfach irgendein Werkzeug ist. PowerPoint ist ein Werkzeug und alles, was da hinten dran hängt. Ich meine, ich weiß jetzt, worüber du redest, weil ich auch so ein bisschen IT-nerdige Tendenzen habe, aber der Otto-Normalverbraucher, der hat einen Computer auf der Arbeit und dann ist ein Programm und der Benutzer das und dann, that's it.
Ja, aber würdest mal einfach auch eine Frage. Für mich ist das eines der Problempunkte, die wir in Deutschland haben, dass viele genau so denken. Ja. Ich würde sagen, eines der wichtigsten Führungsrollen und Aufgaben in der Zukunft ist es auch, AI und Technik zu verstehen.
Ja, ist es. Ich habe erst kürzlich einen Artikel gelesen vom Harvard Business Manager mit Studien, die durchgeführt wurden und so 5 Kernerkenntnisse, wie sich Führungskompetenz verändern muss, damit das funktioniert. Mhm. Und eine ist genau das. Also du musst neugieriger sein als der Rest, die Menschen, die du führst. Das war eine Kompetenz. Also da muss ich viel verändern. Ich habe die jetzt leider nicht auswendig dabei. Schade. Aber kann man nachlesen, ja?
Kein Problem.
Also KI-Führungskompetenz. Und das andere war tatsächlich, neugierig mit dem Umfeld in Dialog zu gehen. Also auf irgendwelchen Konferenzen so mit den Leuten aktiv drüber zu sprechen und nicht das irgendwie für sich im Geheimen.
So, das ist verrückt.
Aber das machen halt viele nicht. Und ich dachte, vielleicht hast du die magische Antwort, warum das so ist.
Nee.
Als wäre das irgendwie so wie ein Kaninchen vor der Schlange, habe ich manchmal das Gefühl.
Nee, das ist verrückt. Also ich meine, und da muss man halt auch einfach mal sagen, das ist ein massives Problem in Deutschland, Führungskultur. Ne? Also ich komme in viele Unternehmen und da habe ich bestimmt 10 Unternehmen dieses Jahr kennengelernt, wo Führung und Leadership ein massives Lack haben. Also da gibt's keine Feedbackgespräche, da gibt's keine Strukturen, wie man mit Fehlern umgeht. Und dann frage ich mich, okay, wir sind an einer Schwelle, wo auch Mitarbeitende massiv Angst haben. Ja, also wenn ich jetzt normaler Otto-Normalverbraucher bin, wie du es gerade skizziert hast, und da kommt jemand und der sagt, meine Customer Support Aufgabe, die ist in 2 Jahren weg. Ja, wie verhalte ich mich denn dann als Mitarbeiter? Ne? Und da brauche ich natürlich Führung, da brauche ich Leadership, da brauche ich Struktur und auch Leute, die mich an die Hand nehmen. Ne?
Ich muss grinsen und ich hoffe, das kommt nicht despektierlich rüber. Aber das, sagen wir es mal so, die Themen, die du quasi gerade erlebst, meine Firma gibt es ja seit 9 Jahren, die gibt es seit 9 Jahren. So, also für mich nichts Neues. Auf der anderen Seite, ich glaube, die werden jetzt halt plötzlich kritischer, weil wir jetzt mit einer Veränderungen zu tun haben, die wahrscheinlich grundlegender ist, als sie davor kam.
Ja.
Und schneller kommt, als sie davor kam, vermute ich mal. Und ich schätze, wie gesagt, das nehme ich halt auch bei meinen Workshops wahr und deswegen haben wir überhaupt erst gesprochen. Ich habe halt oft Leute da vor mir sitzen, es gibt aktuell kein Offsite von kein Management-Offsite oder keine Team-Workshops, wo nicht irgendwie auf der Agenda das Thema KI mit auftaucht. Unterschiedlichste Ausprägung. Aber selbst mit Führungskräften, die ich kennenlerne, die sind auf der einen Seite, wenn überhaupt, neugierig und spielen damit ein bisschen, aber eher so privat mit ChatGPT und so, machen wir ein paar lustige Bilder und keine Ahnung was.
Doktorarbeit oder sowas, ne, höre ich auch häufig.
Genau, machen wir schnell eine Doktorarbeit. Aber was halt fehlt, ist der Pioniergeist, in Anführungszeichen, in der Firma, wo sie arbeiten, da voranzugehen, zu sagen, ich probiere das jetzt mal mit dem Team aus, wir gucken nach echtem Mehrwert.
Ja.
Ja. Und da ist einfach so eine, hoffentlich macht es jemand anderes oder kommt jemand anderes mit einer Idee.
Check ich nicht. Also es geht nicht in meine Birne rein. Ich glaube, deshalb bin ich auch Unternehmer. Aber
möglicherweise, ja. Aber was würdest du denn, was kann denn, jetzt gehen wir mal auf den Otto-Normalverbraucher und ich zähle mich dazu. Hast du Tipps, wie Menschen sich diesem KI-Thema nähern können, ohne Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, weil du hast richtigerweise gesagt, Content gibt's überall. Wir werden wahrscheinlich auch nicht die einzige Episode sein, die irgendwas mit KI macht. Aber was würdest du denn Leuten sagen, die schon neugierig genug sind, aber irgendwie den ersten Schritt nicht hinkriegen, zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus, beziehungsweise ich suche jetzt mal nach einem echten Mehrwert bei mir im Team oder in der Firma?
Ja, ich mache das gerne mit einem Stufenmodell. Also ich sage mal, schaut erstmal auf das Individuum. Viele versuchen dann immer, die Welt zu retten oder zum Mond zu fliegen.
Ja.
Und dann sage ich immer, okay, betrachtet doch mal euren Job. Wenn ich jetzt eine To-Do-Liste am Tag habe, dann ist die gefüllt mit 20 To-Dos. Und dann überlege ich bei diesen 20 To-Dos, wo kann ich denn AI einsetzen? Ob ich das jetzt mit Gemini mache, ChatGPT, Copilot, whatever. nimm irgendein LLM, irgendein System wie zum Beispiel Claude, kann man auch nehmen, ne? Mistral aus der EU, was ja immer gesagt wird, wir haben keine Systeme aus der EU. Mistral ist ein ganz gutes Beispiel, liefert super Ergebnisse. Mhm. Nehmt das und versucht eure Arbeit mit LLMs zu verbessern. So, Schritt Nummer eins. Wenn ich jetzt an meine Aufgabe zum Beispiel rangehe, eine Präsentation zu erstellen für unser All-Hands-Meeting, so, dann versuche ich das einfach strukturiert mit einem LLM im Sparring auszuarbeiten. So, und wenn ich die Aufgabe schon nehme und einfach da dann überlege und mal recherchiere, wie gehe ich die Aufgabe mit einem LLM besser an, dann nähere ich mich strukturiert auch mehr Informationen. Weil dann komme ich automatisch auf Prompttechniken, die ich anwenden kann. Dann komme ich von Prompttechniken vielleicht dahin, dass ich verstehe, wie ein LLM funktioniert und warum Prompten wichtig ist. Das heißt, da kommt dann dieser Neugier-Effekt, den braucht man auf jeden Fall. Aber versucht, eure Aufgaben runterzubrechen und dann in kleinen Teilen zu erledigen. Und dann halt immer wieder zu lernen, Materialien zu sammeln. Und da ist ja auch erstmal klar, jeder Schritt nach vorne ist ein richtiger Schritt, zu korrigieren, welches System dann am Ende besser ist. Ja, kann man immer noch machen. Na, aber fangt erstmal an. Also bevor ich 7-mal drüber nachdenke, welches LLM liefert mir denn jetzt den besten Output? Und ich glaube, da ist jeder Schritt nach vorne erstmal wichtig.
Und weil du gerade sagtest, da lernt man dann auch das Prompten quasi. Also was ich häufig auch wahrnehme ist, da, also es gibt ja immer diese, bei jedem Veränderungsmodell gibt es ja quasi die Befürworter, die sind sofort dabei, dann gibt es die Skeptiker, dann gibt es die Bremser, dann gibt es die Gegner. So. Und es gibt ja immer Leute, die warten nur darauf, dass was Neues kommt und sagt, guck mal, ich probiere das mal eben spontan aus, funktioniert nicht, habe ich doch gesagt. Mhm. Und was ich oft sehe, ist, dass Leute dann irgendwie die App aufmachen und dann prompten die da irgendwas oder sagen, mach mir mal ein Konzept für X und dann kommt ein Ergebnis raus, wo du denkst, das ist jetzt nicht so gut. Ja. Und dann halt dir das Handy und sagen, guck mal, ist noch lange nicht weit genug, dass mir das helfen kann.
Auch wieder eine Technikfrage, ne, wo ich immer sage, okay, ich kann dir jede Aufgabe mit einem LLM deutlich besser umsetzen, als wenn ich es einfach alleine mache. Mhm. Viele fragen mich auch immer, wie schnell ich Sachen mache. Ja, das liegt einfach daran, dass ich 150 Prompts abfeuere am Tag und versuche, meine Aufgaben zu enhancen und Dinge, wo ich weiß, wo ich nicht gut drin bin, die ein LLM machen zu lassen. Ich fange an. Ganz witzige Story, ich habe heute eine Sprachnotiz aufgenommen, so 5 Minuten. Und dann poppt da halt so eine Nachricht auf von einem Arbeitskollegen, der sagte, nimmst du gerade wirklich eine Sprachnotiz für eine LLM auf? Und ich so, ja, je mehr Kontext da reinkommt, desto besser. Mhm. So, und ich wollte halt einfach nur meine Gedanken strukturieren. Auf solche Ideen kommen viele gar nicht erst. Nee, aber ich komme darauf, weil ich weiß, Kontext ist am Ende das, was mein Ergebnis präziser macht. Wenn ich jetzt anfange, alles runterzutippern, ja, bin ich eine halbe Stunde damit beschäftigt, rede ich einfach in meiner Geschwindigkeit eine Minute oder zwei, habe ich so viel Kontext zum Thema. Und das sind halt auch so Tweaks, ne, wo du einfach hingehen kannst und sag mal ganz, by the way, ich muss mal gerade LinkedIn zitieren, weil da habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Da hat jemand gesagt, mit den aktuellen technologischen Möglichkeiten haben wir eigentlich die nächsten 3 bis 4 Jahre in Unternehmen schon so viel zu tun. Ja, lass uns doch einfach mal damit anfangen, anstatt dem nächsten Hype hinterher zu laufen. Also Beispiel, es ist jetzt Gemini 3 rausgekommen. Ja. Und alle schreien darüber, boah, Wahnsinnsergebnisse. Mhm. Wo ich mir denke, ey Leute, die Unternehmen und die Mitarbeitenden hängen noch bei GPT-3, so gefühlsmäßig.
Ist so, ja.
Jetzt kommt das nächste LLM um die Ecke und alle versuchen, das Ding irgendwie neu zu erfinden. Aber es ist immer noch dieselbe Basis. Und die wenigsten checken, dass Prompting wichtig ist.
Aber was wäre denn so ein Finale, ich meine, jetzt hast du quasi schon einen Hack gegeben, also einfach mal das Large Language Model, was man halt privat nutzen kann, einfach mal als Sprachmemo, also einfach mal reinsprechen, minutenlang, einfach mal alles raus, was im Kopf drin ist zum Thema, um die Gedanken zu strukturieren, wäre jetzt so das Erste, was ich mitnehme, was ich auch mal probiere, also wirklich einfach mal reinquatschen, weil das jetzt Prompting angeht, was wäre so dieser eine Tipp, den du Hörern mitgeben kannst, wie man das verbessert, weil habe ich jetzt ja auch gelernt, was du reingibst, ist das, was du meistens rausbekommst. Und je besser das ist, was du reingibst, desto wahrscheinlicher ist auch das Ergebnis besser, was du zurückbekommst.
Einfacher Hack. Die meisten Unternehmen haben Copilot eigentlich schon freigeschaltet, also Microsoft Copilot. Das kann man in der Web-Oberfläche öffnen und dann würde ich einfach mal Copilot fragen, hilf mir mal bitte dabei, einen Systemprompt zu schreiben für meine Aufgabe eines Management-Summaries oder einer Executive-Summary oder Thema XYZ. Das heißt, du fragst eigentlich das LLM, dir dabei zu helfen, einen Prompt zu erstellen. So, und dann leitet der dich durch gewisse Fragen, die du dann beantworten musst, wo du Kontext liefern musst, weil Kontext ist am Ende das, was ein LLM dir nicht liefern kann. Das ist nämlich in deinem Kopf.
Ja.
Aber es strukturiert deinen Prompt am Ende. Und dann wirft er dir einen perfekten Prompt aus für deine Aufgabe und leitet dich so Schritt für Schritt durch das Thema durch.
Ach. Guck mal, jetzt fühle ich mich ein bisschen doof und gleichzeitig sehr aufgeschlaut. Also ich frage einfach die KI, was sie von mir wissen muss, wie sie sich selbst fragen würde.
Ja, um die Aufgabe zu lösen.
Guck an. Cool.
Aber das ist auch so most basic Hack, ne?
Ja, also, aber wenn es dir keiner sagt. Also
100%, ja.
Spannend. Du, wir sind fast am Ende, aber eine Frage habe ich noch. Und zwar, die habe ich von Tim Ferriss damals geklaut. Die Leute, die Hotel Matze hören, kennen das wahrscheinlich auch, aber ich habe es von Tim Ferriss geklaut. Denk mal an all die Unternehmer oder Kunden, die du bisher hattest. Und denk dran, du hast eine riesige Plakatwand, die morgen jeder Deutsche auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer sehen könnte. Was würdest du draufschreiben?
Machen. Ausrufezeichen.
Mehr,
also Punkt. Ja. Also ist am Ende relativ simpel. Wir müssen mal machen und mal nach vorne kommen und weniger darüber sprechen und diskutieren. Weil ich glaube, es gibt genug Leute, die eine Meinung haben. Ich bin es irgendwann auch mal satt, eine Meinung zu hören oder eine Meinung zu sagen. Am Ende entsteht Wert, wenn wir umsetzen und was sichtbar machen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Danke. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann danke, dass du dir Zeit genommen hast und bis bald.
Vielen Dank und danke fürs Zuhören.
Das war die Episode mit Frederik Bauerfeind sowie unserem Experten Michael Schön. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.